Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Ran an die Laubbläser, es ist Herbst am 16.10. Wir nehmen heute ein bisschen später in der Woche auf für euch, denn ab nächste Woche ist schon wieder Ferien hier bei uns und da werden wir eine Woche skippen. Also dachten wir uns, machen wir eine schöne Folge für euch jetzt zum Beginn der Herbstferien oder schon der laufenden Herbstferien, je nachdem, wo ihr wohnt. Und heute am Tag des Wörterbuches begrüße ich mein sprechendes Wörterbuch, den Beauty. Hallo, mein sprechendes Wörterbuch.
Ja, ich grüße dich.
Du hast auf jeden Fall tolle Wörter immer am Start. Und wer bei Hard or Fairway schon länger zuhört, der weiß, dass du auch den ein oder anderen Neologismus hier einstreust in unseren Podcast. Das finde ich aber schön.
Ja, klar.
Ich brauche das auch.
Wird immer was reingebastelt.
Genau. Ja, der TV zum Beispiel finde ich immer gut. Zum Beispiel. Aber das sagt man noch. So sagt man das noch bei dir. Wir sitzen am TV, glaube ich, ne?
Das ist richtig, genau.
Aber andere Länder, andere Sitten. Wir sagen ja auch hier Marmeladendöner statt Pfannkuchen oder Berliner. Deswegen, Sprache ist ja gelebt. Und wir wollten heute mit euch eine kleine Herbstfolge machen. Ein bisschen über dies und das plaudern. Letztes Mal waren wir sehr auf der Lift-Tour und bei anderen Dingen. Jetzt wollten wir mal ein bisschen weg, wieder raus auf den Platz zu uns Amateuren. Heute eine kleine süße Runde über Themen, die uns alle interessieren, wie zum Beispiel Putten, Drills im Winter, was kann man da Schönes machen? Und ich glaube, ich nehme dich mal mit drüber hier an den Abschlag und wir sprechen darüber. Oder möchtest du noch was zur Begrüßung der Folge loswerden?
Nein, let's go, ab an den Abschlag.
So. Am Abschlag.
Pünktlich wie immer sind wir am Abschlag. Punkt mit der Atomic Clock. Bei 2 Minuten sind wir am Abschlag und schlagen hier ab. Man darf ja nicht früher und auch nicht später, wesentlich. Heute dachte ich.
Was ja auch nicht jeder Golfer weiß.
Nee.
Und auch nicht wann man da zu sein hat und wann und wie man losspielt, ist ja auch nochmal, wäre auch nochmal eine Folge wert.
Ach. Meinst du, da gibt es noch eine Chance, das irgendwie als Thema zu machen, ohne dass man wirklich vollends als der Oberspießer mit den Regelbuch im Pöter verschrien wird? Ich glaube, das gibt's gar nicht. Das ist einfach so, hey, wir schlagen jetzt ab und los.
Ich weiß gar nicht, aber unsere 15.000 Zuhörer jede Woche, die wüssten das dann auf jeden Fall und dann wären schon mal 15.000 Startzeiten verteilt, besser unterwegs als ohne diese Info. Ja, ich glaube schon, dass da nochmal der ein oder andere da mitkommen könnte. Und ja, das sind halt so Kleinigkeiten, die den Alltag auf dem Golfplatz ja dann auch manchmal unangenehm machen, wenn dann der ein oder andere noch einparkt, zu spät, dann zum ersten Abschlag rennt und dann 2 Minuten vor der Startzeit danach noch abschickt und sagt so, ja, ich beeile mich ja. Nee, sorry, eigentlich wäre jetzt Tschüsskowski und guck mal, wann wieder eine Startzeit frei ist.
But who's counting? Who's counting?
Ja, genau. Ja, und demnach, ja, das sind also die kleinen Dinge, die man
jetzt sei doch nicht
in die
so
neue
streng.
Saison,
jetzt sei die doch neue nicht Saison so streng. Ich bin schon immer so streng. Das kannst du nicht auch noch so streng sein.
Vielleicht darf ich auch nicht so streng sein, sonst wird mir das wieder zur Last gelegt.
Richtig.
Ja, und demnach.
Alles ein bisschen entspannt heute. Heute beim entspannten Putten. Erstmal wollte ich eine lustige Social Media, einen Social Media Post zusammenfassen, der auch übers Putting ging. Und zwar wurde da drin drüber diskutiert. Ich habe ihn jetzt nicht rausgesucht, deswegen zitiere ich ihn einfach nur. Ihr müsst mir einfach glauben. Quelle: /Internet. Dort ging es darum, dass es gar nicht so wichtig sei, dass man immer über das Loch spielt als Amateur oder als Profi, sondern dass man eigentlich in einen gewissen Radius kommt. Also dass es halt eigentlich viel wichtiger ist, dass man eine bessere Chance hat, Putts zu machen. Und ich glaube, bei den Pros sind es bis 2 Meter, glaube ich, ist so dieser Radius. Also zwischen 1 bis 2 Meter, das ist so die Wahrscheinlichkeit, den Putt zu machen, bis 95%. Das heißt, es sei wohl wichtiger beim Putten, dass man nicht immer über das Loch hinausschießt ewig, um überhaupt das eine Chance zu geben, dass er reingeht, was ich auch wichtig finde, sondern dass man halt wirklich in einem gewissen Radius bleibt und dort halt die drei Putts sozusagen am Ende, das ist ja, kann ja nur das Ziel sein, drei Putts verringern, sichere zwei Putts und gegebenenfalls One Putts. Das ist ja so, meine ich, was, glaube ich, beim Putten am allerwichtigsten ist. Oder hast du da eine andere Knowledge Base als ich dazu?
Ja, also die Statistik gibt im Grunde vor, dass auf der PGA-Tour in den vergangenen Jahren es so aussieht, dass in einem 3-Fuß-Radius zum Loch, das heißt, sagen wir knapp einen Meter, die Lochwahrscheinlichkeit bei 96% in etwa ist. Und du meintest jetzt ein 2-Meter-Radius zum Loch, da sind wir schon nur noch bei 65%. Und da siehst du schon mal, den Unterschied, da reden wir über 30%, das heißt ein Drittel weniger Putts werden dort gelocht, obwohl wir da vielleicht nur ein Meter weiter weg liegen. Das heißt, so diese optische Vorstellung, die man sich auch trainieren sollte, ist es, so ein Meter Radiusloch, also 2 Meter im Durchmesser, um das Loch herum, den Ball zum Liegen zu bringen. Ja, auch da ist die Wahrscheinlichkeit bei Amateuren sehr groß, dass der Folgeputt dann drin ist. Nichtsdestotrotz, je weiter ich wegliege nach meinem ersten Putt zum Loch, desto geringer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Putt drin ist. Und demnach geht es da oftmals mehr um ja Tempokontrolle zum Loch als Linienkontrolle. Ja, weil oftmals ist es so, jeder kennt es, ich fokussiere mich so stark auf meine Puttlinie und bereite mich auch intensivst darauf vor, manche vielleicht zu intensiv. Und dann bleibt die Lenkkontrolle komplett außen vor und dann ist er 3 Meter zu kurz oder völlig übers Loch geschossen auf der richtigen Linie, aber hat halt nichts mit der Entfernung zu tun. Und das führt dann oftmals zu Schlägen, die ich einfach liegen lasse, ja, auch zu 3 Putts. Ist dann eine logische Konsequenz. Und demnach ist die goldene Regel eigentlich beim Putten, dass Längenkontrolle immer vor Ausrichtungskontrolle geht. Denn je näher ich mit meinem ersten Putt ans Loch rolle, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann mit dem zweiten Schlag drin bin. Ja, und da gibt's natürlich auch die, die denken, ich muss jetzt hier auch aus 15 Meter den Putt lochen und versuchen dann alles, aber das geht dann oftmals schief und die Folge ist dann halt ein 3-Putt.
Ja, also es geht eher darum, in eine gewisse Zone zu kommen, ne, aus einer Distanz, dass man da, das kann man sich auch wunderbar abstecken. Du hast jetzt gerade gesagt, ungefähr 1,5 Meter vielleicht als Amateur sollte man als Zone dann nehmen. Man muss es ja nicht zu klein machen. Ja. 1,5 Meter ist ja so eine ganz gute Zone, weil wir wissen, da sind auch die Pros am Start. Nimmt man sich halt so 1,5 Meter, also doof gesagt, kann man sich ja auch einfach einen Driver nehmen und den quasi einmal rum ums Loch mit 1, 2, 3, 4 Tees abstecken, dass man weiß, das ist so ungefähr die Zone. Und dann probiert man halt innerhalb dieser Tees zu brauchen. Also ihr braucht ja gar nicht Kreidefarbe oder irgendeine Spraydose oder irgendwas. Das wird auch nicht so gern gesehen, glaube ich, wenn man mit der eigenen Spraydose da losgeht.
Lustig. Nur nicht jetzt anfangen mit der
richtig,
im Fachhandel gekauften Lackdose. Genau. Mit der Lackdose über die Puttinggrüns oder auf dem Platz zu rennen und sich dann da Marker setzen.
Ja, das könnte man, kann auch einfach ein Handtuch nehmen oder Tees. Das ist wirklich genau, so ein ganz einfaches Hilfsmittel. Das sind ja manchmal
die effektivsten.
Oder ein Schläger. Oder einen Freund, der sich dahin drapiert.
Also sucht irgendwas oder nehmt euch mit euren Ausrichtungsstab oder wie gesagt einen anderen Schläger dahinter. Das reicht komplett aus. Ja, oder du hast es schon richtig gesagt. 3, 4 Tees hat jeder in der Tasche und damit kann ich mir auch gewisse Zonen abstecken und das.
Ich finde Tees sind das beste Trainingstool für Putts, die es überhaupt gibt. Also Beutel Tees, mehr braucht man ja fast gar nicht zum Trainieren von Putten. Und
naja, einen Ball brauchen wir schon.
Ball hilft natürlich,
und Putter auch.
Ja, du Schlaumeier, ist richtig. Aber tatsächlich. Ich glaube, so dieses Lag-Putting, also die Speak-Drills dann von unterschiedlichen Längen, da kann man ja auch mal sich irgendwie so 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, was man auch immer da gerne für Distanzen trainiert. Ich glaube, das hilft auch schon, so ein paar Distanzen zu haben im Kopf. Wie weit hole ich meinen Putter aus, um Distanz X, Y und Z zu machen? Also ganz Gewiefte machen sich dann auch kleine Tabellen und schreiben dann wirklich so Meterabstände an und wie weit geht der Putter vom Gefühl und wie doll und kann man ja auch machen, wenn man Lust hat und einen kleinen Matt Fitzpatrick in sich erkennt. Da kann man das sicherlich auch machen. Ich glaube, ja, ich finde ja, Putten ist immer so ein bisschen Gefühl auch, doof gesagt. Also anders als beim langen Spiel, wo ich halt super gern weiß, welche Distanz ich spiele und am liebsten halt auf ein Entfernungsmesser gucke, ist, finde ich, so beim Putten, ich weiß, einige zählen die Meter ab oder schreiten das ab. Ich finde das immer so, ja, kann man schon machen, aber das kostet halt auch wahnsinnig Zeit nachher auf dem Grün. Und so ein kleines Gefühl für kriegen, wie ich in diese Zone kriege, so roundabout, darum geht's ja eigentlich nur.
Ja, das große Problem bei den meisten, die dann auf dem Grün sind, ist tatsächlich die Schlagvorbereitung. Die beginnt dann oftmals leider erst, wenn die erst an der Reihe sind. Ja, dann beginnen manche erst ihren ganzen Prozess zu starten. Wie ist die Ondulierung des Grüns? In welche Richtung bricht jetzt mein Ball? Ist es bergauf, bergab? Und vernachlässigen im Grunde die gesamte Zeit vorher schon, um sich darauf vorzubereiten. Und das Wichtigste ist eigentlich, die Schlagvorbereitung beim Putten beginnt schon in der Phase, wo ich zum Grün hinlaufe. Ja, wo ich vor dem Grün bin, kann ich mir schon einen ersten Überblick verschaffen, wie ist die Oberflächenstruktur, wie ist die Ondulierung, in welche Richtung bricht jetzt das Grün, wo mein Ball gerade liegt zum Loch. Und da kann ich mir schon sehr viele Informationen festhalten, schon aufnehmen und für mich abspeichern, dass ich weiß, okay, ich liege jetzt oberhalb oder unterhalb vom Loch. Die Distanz ist da erstmal unwichtig, denn mir geht's erstmal grundlegend um die Basics. Spiele ich bergauf, spiele ich bergab, bricht mein Ball nach links, bricht mein Ball nach rechts. So, das sind erstmal die zwei wichtigsten Informationen für mich. Und dann kümmere ich mich, wenn ich auf dem Grün angekommen bin, erst um die Situation, wie weit liege ich tatsächlich weg? Und wenn ich noch nicht gleich beim Putt dran bin, wie laufen die Bälle meiner Mitspieler? Ja, da kann ich auch mal noch sehr viel Informationen rausziehen, die ich dann für mich nehmen kann. Wie fällt sich der Ball in Lochnähe zum Beispiel? Da kann ich eine Information noch mit abnehmen. Und dann bereite ich mich auf den Putt vor. Und dann vergeht gar nicht so viel Zeit, wie du vielleicht gesagt hast, denn dann geht's nur noch darum, welche Distanz muss ich spielen. Und wenn ich mich auch auf mein Putten vorbereite, habe ich im Grunde 3-4 Grundlängen von meinem Putter trainiert. Ja, das sind kurze Putts, sind mittellange Putts und vielleicht auch eine Länge für einen etwas längeren Putt. Aber es gibt keinen Spieler, der jetzt einen 20-Meter-Putt trainiert, weil sowas totaler Quatsch ist. Das sind dann, wie du sagst, wirklich situative Dinge, die dann im Laufe der Runde zustande kommen. Da geht's ja auch eher darum, den Ball in etwa in die Nähe vom Loch zu bekommen. Und dann habe ich meine Grundputtlängen und dann bewege ich mich halt dazwischen. Wenn ich halt weiß, okay, diese Ausholgröße sind 3 Meter, diese Ausholbewegung sind 5 Meter und ich liege jetzt irgendwas 4 Meter gefühlt weg, ja, das ist meine Ausholbewegung zwischen meinem 3- und meinem 5-Meter-Putt. Ja, es ist ja nun ganz klar. Und dann dauert das keine 40 Sekunden. Ja, und wie gesagt, wenn ich dann halt alle die Dinge vorher nicht mache, ja, weil ich halt vielleicht quatsche, weil ich halt in den Tag träume und mich nicht auch auf diesen Schlag schon vorbereite, in dem Maßen, wie man sich drauf vorbereiten muss, dann dauert sowas immer deutlich länger. Ja, und das ist dann halt das Problem. Dann gibt's Verzögerungen. Und das sind vielleicht so Dinge, die ich jetzt in der Offseason halt aber auch trainieren muss. Denn das sind auch wieder Rituale, Abläufe. Du weißt, ich bin ein Riesenfan davon, dass gewisse Abläufe immer gleich ablaufen. Aber auch diese Dinge muss ich trainieren. Ja, weil wenn ich sowas noch nie gemacht habe, dass ich schon mich mit dem Grün beschäftige, wo ich vielleicht noch gar nicht auf dem Grün bin, dann fällt es auf der Runde auch extrem schwer für mich, das auf einmal zu machen. Ja, weil plötzlich bin ich wieder in meinem Trott und mache gar nichts. Und das sind so kleine Hausaufgaben, die man jetzt vielleicht schon in dieser Jahreszeit auch schon angehen kann. Ja, am besten gleich morgen oder am Wochenende, wenn ich auf den Platz gehe. Wie sieht denn auf einmal das Grün aus, wenn ich es genau betrachte, wenn ich darauf zulaufe? Ja, da sehe ich auf einmal Dinge, die mir vorher vielleicht noch gar nicht aufgefallen sind. Und das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht den ein oder anderen Schlag auf der Runde einfach einsparen lässt.
Ondulieren. Das könnte auch so ein Jugendwort sein eigentlich, oder? Das Jugendwort des Jahres ist ondulieren. Also, ondulieren kommt übrigens aus dem Französischen, wusstest du das? Weil onde oder onde ist die Welle. Also es ist interessant, oder? Voll interessant. Die Ondulierung, ja, das ist halt immer die Sache. Man wird ja auch immer gefragt, oder ich glaube, so Grünlesen ist ja auch ein Thema, dazu können wir dann später nochmal kommen. Was bricht wohin? Das ist ja auch immer diese Max-Sätze. Aber ich wollte dich nochmal zur Eingangsfrage fragen. Was würdest du dann eher trainieren, jetzt so aus Amateursicht? Würdest du wirklich eher damit gehen, wo du sagst, ich mache mir einen 1,5 Meter Radius nach vorne und nach hinten? Oder ich probiere sozusagen 1,5 Meter zwischen Loch und 1,5 Meter hinterm Loch zu bleiben. Also, dass man immer mindestens das Loch erreicht. Was dann ja eigentlich statt 3 Meter dann nur 1,5 Meter sind, die du trainierst.
Also, Rolf Kinkel, der auch schon Gast bei uns im Podcast gewesen, der Aimpoint-Guru in Deutschland, liebe Grüße an der Stelle, sagt ja immer, der optimale Putt geht etwa 30 Zentimeter hinters Loch. Das heißt, wenn ich Putten trainiere, stecke ich mir trotzdem diesen 1 Meter Radius ums Loch herum. Und dann ist für mich die Aufgabe, wenn ich eine Radius-Putt-Übung mache, dass mein Ball letztendlich in diesem Radius drin bleibt. Ob er nun vor dem Loch ist oder hinterm Loch, das spielt dann erstmal keine Rolle. Wenn ich trainieren möchte, dass meine Putts hinter dem Loch sein sollen, dann stecke ich auch nur hinter dem Loch mein Radius ab, den ich da hinter putten möchte. Ja, und wenn ich halt kurz bin, dann muss ich für meine Trainingsübung mir irgendwas ausdenken, dass ich mich danach halt auch bestrafe, um dann halt mein Trainingsziel zu erreichen. Ja, aber wenn ich halt sage, ich habe einen Radius um das Loch herum, dann ist das Ziel, in diesen Radius zu kommen.
Also so eine kleine Gerte mitnehmen, um sich einfach selbst zu züchtigen.
Nein, das nicht, aber das Wichtigste ist halt, ab wann möchte ich halt in diesem Radius liegen, dass halt der Ball auch kurz ist. Und da sage ich halt, okay, das sind halt Putts aus über 10 Metern, aus über 7 Metern. Das sind im Grunde keine Putts, die ins Loch müssen. Ja, da geht es darum, den Ball ans Loch zu bringen, um mit 2 Putts drin zu sein. Wenn ich aber 2 Meter oder 3 Meter vom Loch wegliege, dann sollte der Putt nicht 1 Meter kurz sein, weil dann ist quasi die Aufgabe nicht erfüllt. Ja, dann sollte der Ball schon was mit dem Loch zu tun haben. Und da muss ich dann halt auch meine Aufgabenstellung so wählen, wie es meine Situation gerade hergibt. Ja, also ganz klar.
Ja, okay. Und dann ist ja das zweite Ding, was total wichtig ist, nämlich wenn man in diese 1,5 Meter reinkommt, die Dinger auch sauber umzusetzen. Ne? Und da ist, glaube ich, da wird manchmal zu viel gelesen, zu viel Speed, zu wenig Speed, da ist ja wirklich auch alles dabei. Und da möchte ich ja einen meiner Lieblingsdrills gerne mal hier mitbringen, der auch durch Zufall, wer weiß, auch vom Tiger Woods halt einer der Lieblingsdrills war oder ist, nämlich der gute alte Gate Drill. Da braucht man nichts anderes als wieder 2 oder 4 Tees, je nachdem, wie man den ausführt. Probiert sich halt eine Linie zu legen, mit der man ganz happy ist, vielleicht 2, 3, 4 Mal probieren, ob das die Linie ist. Und dann über dem Schläger und hinter dem Schläger sozusagen, also am Ende des Kopfes, jeweils zu beiden Seiten ein Tee hinzustecken und davor den Ball hinzulegen. Also das Ziel soll ja dann sein, dass man durch diese Tees hindurch schwingt, ohne sie zu berühren und damit Face Control und Path ein bisschen zu trainieren. Ne? Also einfach, dass der Putter möglichst wie ein Pendel gerade hin und her geht und man sozusagen auf der richtigen Linie den Ball startet. Das finde ich für so 1,5-Meter-Putts oder 2-Meter-Putts eigentlich ein super Drill. Wie bist du denn mit dem Gate-Drill? Habe ich das richtig gesagt?
Ja, hast du richtig gesagt. Ich finde immer die Formulierung wie ein Pendel, gerade zurück, gerade vor, ist halt immer schwierig, denn auch der Putting-Stroke ist eine Kreisbewegung, wenn ich das mathematisch mir von oben betrachte, weil sobald ich halt anfange, mich gerade zu bewegen mit dem Putterkopf, entferne ich mich von meinem Körper mit den Händen und das ist relativ schwer auszuführen, denn der Putt oder die Golfregel ist ja so, dass der Schaft einen maximalen Leihwinkel von 80 Grad nur haben darf. Alles drüber ist nicht erlaubt, ja, weil sonst würde ich ja genau senkrecht über dem Ball sein und könnte dann in der Tat dann diese Pendelbewegung ausführen. Demnach kommt diese Kreisbewegung zustande. Und ich mag den Drill jetzt persönlich so nicht. Ich mag eher das Gate-Drill anders, dass ich sage, okay, ich suche mir meine Startrichtung für den Ball, dass ich halt das Zwischenziel treffe, dass ich durchputten möchte, den Ball sauber. Und wenn ich das halt trainiere, ist halt für mich leichter auf dem Platz umzusetzen, weil ich dann immer optisch für mich ein Zwischenziel setze, wo ich mich auch auf dem Platz dran orientieren kann. Klar könnte man jetzt sagen, okay, das würde ich halt mit dem Gate-Drill für den Putterkopf halt auch machen. Aber da bleibt mir so ein bisschen die Startrichtung außen vor. Ja, ich könnte natürlich so ein Doppelgate machen. Das verkompliziert aber die ganze Aufgabe dann wieder. Das ist dann, sag ich mal, so Aufgabenbereich 2, wenn wir jetzt von der Schule sprechen würden. Da sind aber die meisten Spieler nicht in der Lage für. Demnach würde ich da oftmals im Aufgabenbereich 1 bleiben.
Ja, aber ich meine ja, der Gate-Drill gerade so für 1 Meter oder 1,5 Meter Putts, die einfach wirklich gerade sind, wo nix ist, kein Break, kein irgendwas, da muss man sich natürlich eine schöne Stelle suchen, entweder auf dem heimischen Teppich oder auf dem Grün, wo es wirklich ganz, ganz, ganz nur gerade geht, wo du wirklich nur eine kleine Bewegung hin und her hast und es ganz klar ist, dein Zwischenziel ist eigentlich schon das Loch, weil danach kommt nichts mehr. Und so gerade so 1 Meter Putts, da bricht ja auch nicht mehr so viel normalerweise, wenn du jetzt nicht eine absolut irre Lage hast. Deswegen finde ich den Drill da schon ganz gut, der dann wirklich nur geradeaus geht.
Ja, aber nochmal, auch bei einem 1-Meter-Putt geht es im Grunde darum, das Zwischenziel zum Loch trotzdem zu treffen nach dem Impact. Ja, weil wenn ich zwar das Gate komplett treffe mit dem Putter, ist die Möglichkeit immer noch gegeben, dass ich den Putter unsauber bewege und die Schlagfläche sich verdreht, dann passt der Putter trotzdem durch das Gate. Und wenn ich aber das Zwischenziel mit dem Ball trainiere, dann trainiere ich, dass ich einen sauberen Impact habe, dass der Ball auch auf mein Zwischenziel startet. Und ich trainiere zusammen gleichzeitig Impact-Position, dass ich den Sweet Spot des Putters treffe, plus Zwischenzielpunkt, dass der Ball sauber loslaufen kann. Und wenn ich das halt trainiere, kann ich halt auch eher garantieren, dass ich dann diese 1-Meter-Putts, wir reden gerade hier so 1,5-Meter-Putts runter, es sind die einfachsten Putts der Welt, sind es beileibe nicht. Denn auch da haben wir schon die Statistik gesehen, sind wir tendenziell so, dass da auch auf der Tour nur noch 80% der Putts getroffen werden. Das heißt, von 100 Putts gehen da 20 vorbei bei den besten Spielern der Welt. Das ist eine Menge, ja. Demnach sage ich dann halt schon so, bin ich eher dafür, das Zwischenziel zu trainieren für den Ball, um halt gleichzeitig in Kombination dazu die Impact-Position mit einem sauberen Treffer noch gleich mitzutrainieren. Ja, und der würde mir so ein bisschen wegbleiben, wenn ich halt nur das Gate-Drill mit dem Putter trainiere.
Okay.
Ist aber nur meine persönliche.
Putten ist ja eine sehr persönliche Sache. Jeder hat ja einen anderen Putter und jeder Putter sieht ja anders aus und jeder hat ein bisschen einen anderen Stroke. Also das ist halt, da gibt ja auch, finde ich, beim Putten immer der Erfolg recht so leicht. Also ich habe ja schon Leute gesehen, wo ich denke, mit dem Putter willst du spielen und die haben super geputtert. Und andersrum, da kam jemand mit einem gefitteten irgendwas 1.000 Euro Putter an, der hat schrecklich geputtet. Also deswegen, ich glaube, so ein Grundverständnis hilft, so ein bisschen grün lesen und die Ondulierung erkennen hilft total und so ein paar Grundregeln zu wissen, wie verhält sich der Ball, wenn ich einen Bergab-Putt habe und wie verhält er sich, wenn ich einen Bergauf-Putt habe. Da kannst du ja nochmal zu unsere kleine Regel sagen, wann bricht der Ball wo mehr und was muss man berücksichtigen? Lage. Ja,
man kann sich ja dann das Ganze vorstellen, wenn ich etwas den Berg runterschubse. Ja, dann benötige ich ja für die Strecke deutlich weniger Energie, als wenn ich etwas den Berg hochschiebe. Ja, und sobald ich jetzt mehr Druck dem Ball berghoch geben kann, nimmt er zum einen erstmal viel weniger den seitlichen Versatz an. Das heißt, sobald ich bergauf putte, kann ich tendenziell weniger Break spielen, weil der Ball eine höhere Geschwindigkeit hat, als wenn ich jetzt den Ball den gleichen Weg bergab putten muss. Brauche ich viel weniger Energie und somit hat der Ball auch viel mehr Zeit,
den seitlichen Versatz anzunehmen und nimmt dadurch auch deutlich mehr Kurve an. Das heißt, Bergaufputts sind im Grunde technisch gesehen leichter zu spielen als Bergabputts. Was es dann jetzt bei unserer Game-Management-Situation halt wichtig macht, ist, dass gute Runden oftmals dann für uns persönlich zustande kommen. Ob wir es jetzt bemerken oder nicht, wenn wir in den ersten Putt-Situationen oftmals zuerst bergauf putten können, als wenn wir jetzt, sag ich mal, 1 Meter oder 1,5 Meter oberhalb von einem Loch liegen, ist es dann halt doch schwerer, den Ball reinzubekommen, als wenn ich das Ganze 1 Meter oder 1,5 Meter unterhalb vom Loch habe.
Da kann man sich ja auch Course-Management-mäßig die Löcher angucken, wie die so geshaped sind in seinem Golfclub. Und auf welcher Seite des Grüns man eigentlich eher bergauf Putts hat, oder? Also wenn man das irgendwie taktisch hinbekommt, obwohl wir ja sagen, lieber Grün Mitte. Aber wenn man die Wahl hat, zu sagen, lasse ich ihn jetzt ein bisschen kurz oder lasse ich ihn ein bisschen lang, kann man ja schon das mit berücksichtigen, oder? Wie würdest du das empfehlen?
Ich glaube, die wenigsten Hörer von uns haben derart Kontrolle über ihren Ball, dass sie das jetzt gezielt anspielen können. Dass sie jetzt, sag ich mal, 5 Meter kurz bleiben. Ich glaube, unser Eins sind wir alle froh, wenn wir in Regulation das Grün treffen. Und wenn dann der Ball auch noch günstig dabei zur Ruhe kommt, dann ist es eher ein Bonus. Natürlich auf den Touren siehst du das bewusst, wie dann Grüns angespielt werden. Aber ja, gebe ich dir recht. Wenn ich meinen Heimatclub angucke, dann weiß ich schon, dass wenn ich den Ball an den und den Positionen manövrieren kann, bei bestimmten Farmpositionen, dann weiß ich, dass ich da gute Chancen habe, ein gutes Spielergebnis gleich vielleicht spielen zu können.
Zumal die Greenkeeper hierzulande ja auch gern mal die Fahne an ganz seltsame Positionen stecken, ne?
Ja, ganz genau. Ja, auch das sind dann, da gibt's vielleicht dann auch vorgesteckte Kurse schon, das weiß ich. Da gibt's dann bestimmte Flaggen, Kombinationen, die dann zusammengehören, aber die sind dann halt vielleicht auch schon mehrere Jahre alt, wo sich jetzt einiges verändert hat, schon wieder. Und ja, da kommen manchmal interessante Farmpositionen zustande.
Ja, und ansonsten fürs Training, ich finde es ja auch gar nicht schlecht, so dann diese 1,5 Meter, die wir angesprochen haben, nicht nur von einer Seite anzuspielen, sondern dass man sich dann ein paar Bälle verteilt, mal von jeder Seite die reinbekommt. Ist, glaube ich, auch ganz gut für die Confidence, dass man einfach vor einer Runde nochmal so 2, 3, 4 kleine Putts aus unterschiedlichen Richtungen macht, aufs gleiche Loch, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie meinen Stroke so ein bisschen im Griff und trainiere nicht nur den einen Putt oder den einen Putt mit 7 Bällen.
Ja, das ist ja, auch, da gibt es mehrere Theorien drüber. Die eine besagt natürlich, das spielnahe Trainieren. Auf dem Platz habe ich auch nur einen Ball und eine Chance, den Putt zu machen. Es macht jetzt keinen Sinn, mich da mit 3 oder 4 Bällen hinzustellen und 3 oder 4 Mal den gleichen Putt zu machen. Da bewegen wir uns aber dann halt so im spielnahen Training. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Kurs setze, dann sollte ich den auch nur mit einem Ball durchspielen. Wenn ich aber jetzt in der Phase des Trainings bin, um für mich festzustellen, welche Ausholbewegung benötige ich, um den Ball 3 Meter oder 4 Meter oder welche bestimmten Putts ich für mich auch festlege, ja, für bestimmte Ausholbewegungen, dann benötige ich schon mehrere Bälle, um halt nicht immer den Ball hinterher zu laufen und einfach ein bisschen Zeitmanagement dort auch zu betreiben. Da ist halt auch wieder Anzahl der Bälle zum Thema des Trainings anpassen. Ja, und wenn es darum geht, ein Gate Drill zu trainieren, vielleicht auch auf der heimischen Puttmatte, lohnt sich dort auch mehrere Bälle, um dann halt dann nicht vor und zurück immer zu laufen, laufen zu müssen. Aber auf dem Putting-Grün kommt es halt immer darauf an, was trainiere ich gerade. Ja, ich bin da auch, ich habe da auf 2 noch in der Hosentasche, einen auf jeden Fall immer auf dem Grün, und dann passe ich mich immer meiner Trainingssituation an. Habe ich jetzt einen Ball auf dem Boden oder sogar alle 3? Und demnach, da geht es halt darum, wie und was trainiere ich gerade? Und so die Anzahl der Bälle benötige ich dann.
Plus, ich glaube, es ist auch ganz gut, so ein bisschen was mitzutracken und mitzuschreiben. Also wenn man jetzt von wirklich Putt-Training spricht, vielleicht nimmt man sich dann 1/2 Stunde pro Woche. Das ist ja, glaube ich, so das Bare Minimum. Dass man dann einfach sagt, so, ich notiere mir mal von, keine Ahnung, 20 Bällen, wie viel schaffe ich in die Zone rein? Und werde ich dann besser über die Zeit oder bleibt es dabei? Ich glaube, so ein Mini-Tracking könnte ja auch schon helfen. Machst du sowas manchmal bei dir?
Ja, also ich glaube, Putt-Training ist halt immer noch von den meisten das am meisten unterschätzte Training, das mit einer gewissen Intensität den größten Wert für das Golfspiel wirklich bringen würde. Ja, und vor allen Dingen jetzt die Wintersaison sollte man nutzen, das doch noch intensiver wieder zu gestalten. Und da finde ich dann halt schon, wenn man wirklich was verbessern möchte, dass dann eine halbe Stunde in der Woche keinen Fall ausreicht. Wenn ich einfach beständig etwas verbessern möchte, brauche ich auch dort mehr Wiederholungen. Nur darum geht's. Ja, da geht's wieder um Muscle Memory. Und von einer halben Stunde in einer Woche kommt da nicht allzu viel bei rum. Und die dunkle Jahreszeit bietet uns jetzt die Chance. Wer sagt denn was dagegen abends immer, bevor ich ins Bett muss oder ins Bett gehe, je nachdem, ob ich ein Kind oder ein Erwachsener bin, die haben ja da einen gewissen Einfluss drauf, dass ich mich da 20 Minuten jeden Tag irgendwie hinstelle und mein Drill mache. Ja, und da kommt dann so eine Routine rein und dann wird es ganz normal. Und der ein oder andere scrollt da eine halbe Stunde auf seinem Telefon noch rum. Die Zeit kann ich auch nutzen, um nochmal meinen Putter zu nehmen, bevor ich dann ins Bett gehe. Und das sorgt dann dafür auf lange Sicht, dass es dann halt auch was bringt. Ja, also ich werde ganz schnell merken, dass ich dann halt zum Beispiel diesen Gate Drill am Anfang vielleicht Probleme habe, das Tor zu treffen. Dann weiß ich, dass ich gewisse Themen habe mit der Schlagfläche. Aber ganz schnell werde ich erkennen, dass ich eine gewisse Anzahl an Wiederholungen immer wieder durchs Tor schaffe. Und das ist dann ein Trainingseffekt, der dann in der neuen Saison sofort zum Vorschein kommt, wenn ich dann auf den Grüns wieder unterwegs bin, aktuell ja immer noch, dass dann auf einmal auch mein Putten wieder besser wird.
Was hältst du denn von Training Aids, wie es so schön heißt? Also Training Aids finde ich ist immer schön auf Deutsch, wenn man so dieses Aids irgendwie so ganz hart ausspricht. Also ja. Kann ja helfen, kann ja auch, wie das Vokal schon sagt, eine Krankheit sein. Also die meisten benutzen die ja, manche gar nicht. Ich glaube, es gibt so diese unterschiedlichsten Putting Mirrors und Alignment Helper und da gibt es auch so diese ich habe ein großes Lineal und putte da drauf, um. Also was hältst du generell von denen und kannst du irgendein bestimmtes oder eine Richtung empfehlen?
Ja, natürlich. Also gibt es erstmal ein Spektrum, das kann man gar nicht alles aufzählen, auch im Bereich Putten mittlerweile. Grundlegend muss ich halt aufpassen, dass ich mein Training nicht zu sehr vertrainingsate, sage ich einfach mal. Dass es halt so immer noch so ein gewisses Spielen dabei bleibt, weil Golf ist und bleibt ein Sport und ein Spiel. Und wenn ich halt zu verkopft an die ganze Sache rangehe, dann wissen wir das, dann verliert man so ein bisschen den Freilauf und sag ich mal auch diesen Drang des Spielens, der geht halt einfach verloren, sondern ich bewege mich halt nur noch technisch durch irgendetwas durch und auf lange Sicht ist es jetzt nicht so wirklich erfolgreich. Ja, und aber die Dinge gibt's ja, weil sie halt jemanden helfen sollen. Und da muss halt jeder für sich selber finden, was unterstützt mich jetzt, um voranzukommen und mein Putten wirklich zu verbessern. Und ein Punkt, der für mich persönlich auch noch mein Putten nach vorne gebracht hat, ist einfach die Tatsache, dass der Putting Stroke auch eine rhythmische Bewegung ist, die immer in der gleichen Frequenz abzulaufen hat. Und da ist es egal, ob mein Putt 1 Meter oder 10 Meter gehen soll. Im Grunde muss meine Putt-Frequenz immer die gleiche sein. Ja, und wenn man sich damit beschäftigt, fällt es auf einmal einen auf, wie sauber man den Ball trifft. Ja, weil jeder Mensch hat da eine eigene, körpereigene Frequenz, in der er sich bewegt. Das ist beim vollen Schlag so. Das ist aber auch beim kurzen Schlag so. Und wenn ich mich damit beschäftige, finde ich ganz schnell noch besser in meinen natürlichen Putt-Rhythmus rein. Ja, und dann, wenn ich oft sehe, auch bei normalen Mittwochsturnieren oder Wochenendturnieren, wie unterschiedlich da die Putt-Bewegungen sind, weiß man eigentlich schon, okay, Das kann kein gutes Putt-Ergebnis heute bei demjenigen werden, weil der sich vielleicht noch nie damit beschäftigt hat. Ja, und das sind so Dinge, dass gewisse Bewegungsverhältnisse im gleichen Rhythmus sein müssen, dass der Putter sich genau im richtigen Moment dort auch durch den Ball durchbewegt. Und das sind so Dinge, wenn man die dann auch mal heranzieht, können die auf jeden Fall sofort zum Erfolg führen, ja, weil der gesamte Bewegungsablauf einfach sauberer wird.
Lass uns doch nochmal Richtung Green Reading gehen, das ist ja auch ein großes Thema. Wenn man das Gelände sich anschaut, um das Grün rum, was kann man eigentlich schon für Rückschlüsse so ein bisschen ziehen, weil ich glaube, viele haben immer noch wirklich Probleme zu sagen, so wohin rollt der Ball? Wir hatten ja mal irgendwann den Tipp so, stellt euch vor, man kippt einen Eimer Wasser aufs Grün, wohin würde das Wasser abfließen? Dahin wird der Ball auch wahrscheinlich fließen. Aber das Gelände hilft ja auch, neben der Ondulierung ein bisschen zu gucken, ne?
Ja, zum Gucken, aber halt gleichzeitig auch zur Verwirrung, ja, denn gewisse Grünumrandungen oder ja, Grünaufbauten sind ja auch da, um den Spieler zu verwirren, ja, dass das Auge getäuscht wird, dass der Ball gefühlt dahin laufen soll, obwohl er in die andere Richtung kippt. Und das sind so Dinge, die lernt man natürlich vermehrt über Erfahrung, ja, aber halt auch über Abläufe und Routinen, wenn ich mich damit schon von vornherein befasse. Ja, also wenn ich auf das Grün zulaufe, in den seltensten Fällen sind Grünkomplexe so aufgebaut, dass vorne eine Grünwand ist und das Grün nach hinten wegläuft. Ja, in den seltensten Fällen. Also ich sage einfach mal so, in 9 von 10 Golfclubs sind die Grüns so onduliert oder aufgebaut, dass man eine klare Sicht auf die Grünoberfläche von vorne hat und es nach hinten leicht ansteigt. Ja, ist jetzt soll keiner sagen, die sagen immer, der Ball fällt immer nach vorne Richtung Fairway. Nein, aber in den meisten Fällen ist es tatsächlich so der Fall, dass Grünkomplexe so aufgebaut sind, dass man ja das Grünende immer noch sieht. Und wenn ich drauf zulaufe und ich sehe die hintere Grünkante, dann weiß ich, okay, die hintere Kante ist höher als vorne, weil sonst würde ich die hintere Grünkante gar nicht sehen. Und das ist schon der erste Punkt, dass ich weiß, wenn ich im hinteren Drittel des Grüns liege, habe ich in den meisten Fällen dann auf jeden Fall einen Bergab-Putt. Es sei denn, die Fahne ist noch zwischen meinem Ball und der hinteren Grünkante, dann ist es oft der Punkt, dass ich nach oben putte. Aber das sind halt so Kleinigkeiten. Ja. Und dann natürlich hilft auch immer die Aimpoint-Variante. Es muss nicht jeder ein Fan von Aimpoint sein oder dass man dann da anfängt, seine Finger hochzuhalten und dann sagen welche, wie komisch sieht das denn aus? Ist erstmal unwichtig, aber sobald ich halt weiß, wie Aimpoint funktioniert oder die Aimpoint Express Variante, dass ich über meinen Gleichgewichtssinn in den Füßen eigentlich relativ schnell festlegen kann oder feststellen kann, okay, welche Seite ist jetzt höher oder tiefer oder fühlt es sich ziemlich gleich an, da kann ich dann auch schon immer erstmal herausfinden, okay, es fällt auf jeden Fall immer auf die Seite, wohin mein Körpergewicht sich drückt, weil die Seite ist tiefer, ja, und das ist dann einfache Physik. Mein Körpergewicht verschiebt sich dann in die Richtung und dann weiß ich, okay, der Putt bricht jetzt vielleicht von links nach rechts, weil das Gewicht mehr auf dem rechten Bein ist. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die im Endeffekt den Putt zu einem erfolgreichen Putt machen können, wenn ich mich damit beschäftige und auch ein Auge auf das Grün habe, von vornherein.
Ja, ich glaube, man kann ja eigentlich, wenn man schon aufs Grün zuläuft, dann sieht man ja ganz oft schon, was so der Hauptbreak sein wird, wahrscheinlich, wo der höchste Punkt, wo der tiefste Punkt ist. Und dann gibt es dann auch mal irgendwo ein paar lokale Unebenheiten, ein paar Wellen, ein paar irgendwas, wo du sagst, ach, wie bricht denn das jetzt? Ist es ein Double Breaker oder Dreifach Breaker oder irgendwas? Aber ich glaube, da wird auch teilweise zu viel gelesen bei diesen Mikrosachen, sondern eher so gucken, wo ist die allgemeine Richtung und da so ein bisschen in diese 1,5 Meter kommen. Das ist ja eigentlich unser Ziel, wenn man das doof sagt, ne?
Ja, und dann gibt's ja auch manchmal noch so eine Grundregel, dass wenn da ein Wasserhindernis in der Nähe ist, dann ist die Kursstruktur so gewählt, dass das Hauptbreak Richtung Wasserhindernis läuft, damit das Wasser, wenn es stark regnet, in das Wasserhindernis ablaufen kann.
Genau, wo fließt das Wasser am tiefsten Punkt hin? Kann man sich immer fragen.
Genau so. Und das sind so bestimmte Dinge, die funktionieren, ja. Und Ja, da muss man dann halt mit arbeiten. Und vor allen Dingen, wenn ich mich noch nie damit beschäftigt habe, wird es aber auch eine gewisse Zeit dauern, dass ich das in meine Routine mit einpflege. Denn wie gesagt, wenn ich jetzt meinetwegen 15 Jahre Golf spiele und ich habe das noch nie gemacht, wie oft mein Gehirn auf dem Platz unterwegs war und sich damit noch null beschäftigt hat. Ja, und jetzt auf einmal komme ich dahin und sage dann, okay, jetzt mache ich das immer. Funktioniert halt so nicht, denn ich muss mich halt wirklich dazu zwingen.
Das will das Reptiliengehirn nicht.
Genau, ja, und dass das Auge auch da jetzt sich drauf konzentrieren muss, macht es am Anfang erst einmal schwierig. Und es wird auch jedem auffallen, dass auf einmal auf einer Runde ich da super mit anfange, die ersten zwei, drei Löcher, das auch super funktioniert. Und auf einmal komme ich an der 14. Spielbahn an und dann denke ich mir halt wieder so, was habe ich eigentlich die letzten 9 Spielbahnen gemacht? Ich habe ja gar nicht mehr auf das Grün geachtet. Und da darf man dann auch mal seine Putt-Statistik sich dann angucken. Die ist dann in den meisten Fällen in der Phase, wo ich mich damit auch nicht befasse, schlechter als in der Phase, wo ich mich wirklich auch bewusst darauf konzentriere, wie die Grünoberfläche jetzt ist.
Und jetzt als Abschluss nochmal zu dem Thema. Was ist deine Meinung dazu? Ich sag ja ganz gerne, der schlechte Putt ist besser als der gute Chip.
Ja, das ist ja nun auch statistisch bewiesen, dass ein zu kurz gelassener Putt oftmals eher zu finden ist als ein gedünntes Wedge von der Grünkante. Beziehungsweise danach darf ich dann nochmal oftmals das Wedge benutzen. Und dieser Satz, den stimme ich halt komplett zu, muss aber halt auch trotzdem da jeder für sich selber entscheiden, wenn man das halt auch immer gemacht hat. Die denken in meisten Fällen gar nicht drüber nach, den Putter zu nehmen, sondern
genau.
Die nehmen instinktiv ihr Wedge, weil das vielleicht auch so dem beigebracht wurde. Da wurde über die Variante Putter aus bestimmten Regionen ums aufgrün nicht besprochen, wurde denen gar nicht zur Verfügung gestellt und demnach muss man sowas einfach auch mal probieren.
Ja. Ich finde ja so ein Wedge wahnsinnig schön zu spielen, aber halt eher so aus unputtbaren Regionen. Sobald es irgendwie für mich puttbar ist, siehst du mich ja auch immer mit dem Putter, finde ich eigentlich, so wie gesagt, ich habe da auch ein bestes Gefühl mit, ehrlich gesagt. Also nicht, dass ich nicht chippen mag. Klar geht auch mal irgendein Chip rein und man freut sich. Oder auch da kann man ja super präzise mitspielen. Aber irgendwie mit dem Putter ist man dann doch ein Stück präziser, weil du musst halt den Ball nicht fliegen lassen. Ne?
Genau, und ich hatte ja schon vor einiger Zeit, hatte ich ja mal die kühne These aufgestellt, dass ich gerne mal eine Statistik haben würde, wie viel wahrscheinlicher die Loch-Percentage ist aus gewissen Distanzen, wenn ich aus dem Grün oder Vorgrün anfange, ums Grün herum zu putten, im Verhältnis der gleiche Putt vom Grün. Und da ist mir persönlich aufgefallen, dass oftmals mehr Putts reingehen, wenn ich off the Green liege, weil ich dann freier den Putter durch den Ball durchbewege, als wenn ich die gleiche Distanz auf dem Grün habe und dann so eine aus der Routine geführte Puttbewegung zum Loch hin mache, wo dann die Bälle nicht reingehen. Ja, und das muss man.
Ja, es gibt tatsächlich auch diese Statistiken bei der Shotlink-Daten oder Stroke-Scan-Analyse, dass tatsächlich, wenn der Ball auf dem Fairway oder am Fringe ist, bis vor 2 Meter vorm Grün ist der Putter im Schnitt 0,3 bis 0,5 Schläge besser und selbst im sehr kurzen hohen Rough ist er noch 0,1 bis 0,3 Schläge besser. Erst ab einem dichten Rough ist das Wedge leicht im Vorteil. Das heißt, ja, die Statistik zeigt auch, dass es theoretisch mit dem Putter besser geht.
Ja, also war da auch drauf zu achten, jetzt in Zukunft bitte nicht ins Rough mit dem Putter rennen, sondern einfach der Spielsituation anpassen. Ich sag halt auch immer, ist die Spielsituation, dass ich halt oberhalb von der Fahne liege, nehme ich auf jeden Fall immer den Putter, weil ein unsauberes Wedge macht den Schlag danach deutlich schwieriger, als wenn ich jetzt den Putter nehme und eine kleine Bewegung einfach nur antupse, den Berg dann runter.
Ja, selbst aus dem Bunker sind ja einige mit dem Putter besser als mit dem Wedge.
Ja, auch das gibt es, richtig.
Also am Ende zählt natürlich das Ergebnis. Golf ist ein Ergebnissport. Von daher wir hoffen, dass euch unsere kleinen Tipps gefallen haben. Wir machen nächste Woche eine kleine Pause, Beauty, und sind danach die Woche wieder für euch da. Genau. Ich würde sagen, wir verabschieden uns heute mit einem Gate Drill. Wir probieren bis zum Ende der Sendung gerade zu bleiben, oder?
Absolut. Ja, und dann allen noch eine schöne Golfrunde. Nutzt noch das letzte Herbstwetter auf den Plätzen. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi.
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin ein gutes Spiel und immer schön auf dem Fairway bleiben.